Also noch einmal vielen Dank für die Einladung. In Ulm haben wir uns das letzte Mal getroffen und habe ich auch vor einer deutschsprachigen Gruppe gesprochen. Leider ist mein Deutsch nicht ganz so gut, aber ich freue mich trotzdem, dass ich heute dabei sein kann. Denn ich denke, es ist super auch wichtig für die Eltern, sich untereinander zu treffen, die Chance zu haben, mit anderen betroffenen Eltern zu sprechen, auch die anderen Kinder zu sehen, dass viele gleiche Fragen haben. Sie haben mir auch vorab E-Mails geschickt mit Fragen. Ich freue mich auch, einige von euch hier wieder zu sehen. Wir werden über die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden beim Fallon-McDermid-Syndrom sprechen und über psychische Probleme oder Herausforderungen. Das ist auch in den Richtlinien, die Michael gerade angesprochen hat, beschrieben, aber wir gehen jetzt nochmal die ganzen Informationen durch. Also die deutsche psychiatrische also ich muss auf jeden Fall darauf hinweisen, dass ich keine finanziellen Konflikte habe, dass ich keinen Interessenkonflikt verfolge. Das muss ich einfach sagen. Aber als allererstes möchte ich sagen, Glückwunsch. Wir haben ja gestern gut gefeiert. Wir haben lange zusammen gesessen. Ich hatte aber eine lange Zugfahrt hinter mir. Und deshalb konnten wir leider nicht dabei sein. Aber ich weiß, dass Sie einen wunderschönen Abend zusammen hatten. Und da freue ich mich auch sehr. Also das Phelan-McDermid-Syndrom ist ein seltenes genetisches Syndrom. Katie hat ja schon über die Genetik gesprochen. Alles, was jetzt auf der Folie steht, wissen Sie deshalb schon. Aber dennoch ist es wichtig, dass Sie Ihrem Arzt oder Ihrem Therapeuten noch einmal erklären, schauen Sie, das sind die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, die Herausforderungen, die unsere Kinder haben oder die mein Kind hat. Wir wissen, dass zum Beispiel die Kinder nicht sprechen können oder beeinträchtigt sind und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf ihre Kommunikation mit ihrem Kind. Es gibt verschiedene klinische Erscheinungsbilder, die es immer schwieriger machen, über solche Probleme zu sprechen. Und wenn der Arzt auch nicht genau weiß, passt dieses Erscheinungsbild zum Syndrom. Und deshalb ist es gut, solch einen Überblick zu haben. Das möchte ich Ihnen unbedingt zeigen. Ich war ein bisschen nervös, vielleicht würde ja Katie das schon zeigen, aber sie hat es nicht. Und deshalb möchte ich Ihnen das hier zeigen und vielleicht verstehen Sie dann, warum das Shank-3-Protein so wichtig ist. Also Katie hat schon erklärt, was es benötigt, um ein Netzwerk aufzubauen, was es bedeutet, wenn ein Protein fehlt, dass es diese Verbindungen gibt, damit Informationen von einer Synapse auf die andere Synapse, von einer Seite der Synapse auf die andere Seite der Synapse übertragen werden kann. Und wenn hier was fehlt, dann gibt es eben Probleme. Deshalb ist Shank-3 so ein wichtiges Protein, um die Verbindung herzustellen. Und wir brauchen, dass Informationen im Körper, innerhalb des Körpers weitergeleitet werden können. Das braucht man für motorische Fähigkeiten, zum Sprechen oder für viele andere Funktionen, also damit der Körper korrekt funktioniert. Und bevor wir die Richtlinien herausgegeben haben, dann gab es eine Umfrage unter Eltern. Es war eine globale Umfrage in allen 35 Ländern, in denen es Eltern und Betreuungspersonen gibt mit Kindern mit PMD. Und da haben wir eben diese Eltern und Betreuungspersonen gefragt und die größten oder häufigsten Sorgen, die die Eltern oder Betreuungspersonen hatten, waren Sprache und Kommunikation, die geistige Behinderung, die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsenen. Und als Psychiaterin bin ich natürlich vor allem in Verhaltensauffälligkeiten interessiert und wir fokussieren uns darauf, damit umzugehen. Aber natürlich sehen wir auch oft Epilepsie, Lymphödemen und diese psychiatrischen Probleme, die nehmen alle mit dem Alter zu. Aber das steht auch alles in den Richtlinien oder in den Leitlinien. Wir haben also ein paar große Fragen für heute mitgebracht. Also wie offen gibt es neuropsychiatrische Erkrankungen bei PMS? wie äußert sich das und was ist der Auslöser dafür. Und wir wollen vor allem wissen, was der Auslöser ist, um diesen Triggermoment zuvorzukommen oder ihn zu verhindern. Und dann fragen wir uns natürlich auch, nicht nur wie wir es verhindern, sondern auch wie wir es behandeln können. Die Symptome, die wir sehen und die psychiatrisch eingestuft werden, können auch Teil dieser Baseline des Syndroms sein. Also zum Beispiel Schlafprobleme, es können Verhaltensprobleme sein, zum Beispiel eine Unruhe, wir können Aggressionen sehen, Echolalia, dass Dinge ständig wiederholt werden, wir können schreien, das Pika-Syndrom, da geht es darum, dass Dinge gegessen werden, die eigentlich kein Essen sind, das können Steine sein, aber auch alles andere mögliche, oder dass man den Kopf aufschlägt oder andere Formen der Selbstverletzung. Das sind also alles Symptome, psychiatrische Symptome. Und wir wissen, dass jedes Verhaltensproblem im Zusammenhang mit des Lebens oder des Alltaglebens gesehen werden muss. Zum Beispiel, vielleicht gab es Veränderungen in der Familie, vielleicht ist man umgezogen, man hat einen Menschen verloren. Und diese ganzen Veränderungen im Familienumfeld oder im Alltag, die muss man immer im Kopf behalten, im Hinterkopf behalten, wenn sich das Verhalten ändert. Und wir müssen vor allem immer wissen, wie stark die Einschränkungen oder psychologischen Probleme sind, um auch vorherzusagen, wie die weitere Entwicklung der Person sich gestalten wird. Neuropsychiatrische Probleme bei PMS sind sehr häufig und vor allem treten sie dann in der Pubertät erstmal oder am schwersten auf. Zum Beispiel sehen wir da Stimmungsschwankungen oder sehen wir Verlust von Fähigkeiten, die nach Beginn der psychiatrischen Störungen in 66% der Fälle auftreten, und wir sehen bei 53% der Personen Katatonie. Ich glaube, meine Kollegin Inga spricht nachher auch noch. Marke spricht nachher auch noch darüber, wenn nicht, ich werde es auch noch ansprechen. Wenn wir also psychiatrische, neuropsychiatrische Probleme sehen, dann beginnen die meistens in der Pubertät, im jungen Erwachsenenalter. Und man fragt sich, hat das mit den hormonellen Veränderungen zu tun? Vielleicht werden viele Dinge einfach anders. Das Kind wird größer. Vielleicht hat es auch mit den Erwartungen der anderen zu tun. Von einem erwachsenen Menschen werden andere Dinge erwartet als von einem jungen Kind, von einem kleinen Kind. Und wir wissen eben, dass bei 53%, das zeigt uns die Literatur, dass in 53% Katatonie auftritt, und darüber werde ich später auch noch sprechen. Für Kinder, Katie hat es auch schon angesprochen, für die Eltern ist es wichtig, wenn man hier diesen Karyotyp nicht, oder man muss sich untersuchen lassen, man sollte mit dem Doktor sprechen, mit dem Arzt sprechen, ob es sich um ein Ringchromosom handelt. Und hier haben die Eltern eine sehr wichtige Position, eine sehr wichtige Aufgabe. Sie müssen ihr Kind immer im Auge behalten, sie müssen viele Dinge einschätzen. Und deshalb ist eben diese Guideline, diese Richtlinie so wichtig. Man muss verstehen, was ist die Baseline, was ist die aktuelle Situation meines Kindes, und man muss das immer wissen, damit man sieht, okay, das Kind verändert sich. Es ist vielleicht auch gut, ein Video öfter mal zeigen, und wenn man weiß, okay, das Kind hat das Video früher verstanden und jetzt nicht mehr, dann erkennt man, dass sich etwas verändert. Und es geht darum, es geht auch darum, vielleicht ein Video vom Kind zu drehen. Also, dass man ein Handyvideo dreht, das hilft auch wirklich, dass man in regelmäßigen Abständen kleine Videos von den Kindern macht, dass man auch festhalten kann, welche Probleme, welche Herausforderungen es vielleicht gibt. Und diese kleinen Filme kann man dann vielleicht auch dem Arzt zeigen und sagen, schauen Sie, so hat sich das verändert. Das ist doch für den Arzt sehr hilfreich. Also Sie unterstützen den Arzt dabei. Und psychiatrische Symptome können auch Teil der Baselines sein, also der Grundsituation. Es gibt Symptome, die vielleicht als psychiatrisch eingestuft werden, aber in Wirklichkeit gehört es eigentlich zum Syndrom selbst dazu. Wenn wir uns also nun die Sprache, die Sprachentwicklung und das Sprachverhalten schauen, das ist nämlich, das gilt zu den häufigsten Merkmalen, dann sehen wir sowohl die expressive als die rezeptive, kommunikative Fähigkeit betroffen ist. Also, dass die Kinder nicht nur sprechen können, nicht nur nicht sprechen können, sondern auch nicht mehr verstehen, was sie vielleicht zu ihnen sagen. Ich habe gestern auch einige von ihnen gesehen, die mit Gebärdensprache, mit der Zeichensprache mit den Kindern gesprochen haben. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mit den Kindern zu kommunizieren, ohne zu sprechen. Also diese Einschränkungen, Beeinträchtigungen der Ausdruckssprache tragen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kommunikationsproblemen bei. Und das kann natürlich auch zu schwierigen Verhalten führen. Was ist so ein schwieriges, herausforderndes Verhalten? Das kann eine Selbstverletzung sein, das kann aber auch sein, dass die Kinder schreien, herumrennen. Also es kann wirklich sich in verschiedener Weise äußern. Die geistige Behinderung reicht von mittelschwer bis hochgradig. Und das bedeutet also, wenn Sie eine hochgradige intellektuelle geistige Behinderung haben, dann ist es vielleicht schwer zu verstehen, was passiert. Also warum kaut mein Kind an meinem T-Shirt? Warum zerreißt mein Kind, reißt mein Kind an einem T-Shirt? Es ist also, da müssen Sie als Detektiv agieren. Sie müssen versuchen zu verstehen, was war jetzt der Grund, das zu dieser Verhaltensweise geführt hat. Und was kann ich tun, damit das nicht noch einmal vorkommt? Wie kann ich das verhindern? Es gibt Schwierigkeiten, sich anzupassen bei vielen Kindern, und die Fertigkeitsbewältigung des täglichen Lebens. Also man muss entscheiden, welche Socken ziehe ich an, man muss sich täglich die Zähne putzen. Das sind Herausforderungen des täglichen Lebens. Und wir sehen, dass das schwierig für die Kinder ist, aber es hilft einfach, ihnen das schon im jungen Alter beizubringen, damit sie später keine Probleme mit diesen alltäglichen Herausforderungen im Leben haben. Was wir auch manchmal sehen, ein verringertes Schmerzempfinden. Es kann also sein, dass früher die Betroffenen, die von PMS betroffenen Kinder starke Schmerzen hatten und darauf auch hinweisen konnten, ihnen sagen konnten, ich habe hier Schmerzen. Und es kann aber auch sein, dass über die Zeit die Kinder diese Schmerzempfinden nicht mehr haben. Und das ist auch für Sie als Eltern oder Betreuungsperson wichtig, das zu wissen, dass die Kinder vielleicht ihre Schmerzen nicht mehr fühlen, zum Beispiel beim Reflux. Wir wissen ja, dass PMS ein Syndrom ist, das auch ein Autismus-Phänotyp mit sich bringen kann. Und deshalb ist die Diagnose von Autismus bei PMS aber auch schwierig. Wir wissen, dass manche Symptome auch anders erklärt werden könnten, dass wir kein adaptives Funktionieren haben oder keine geistige Behinderung. Und deshalb ist es schwierig, Autismus zu diagnostizieren. Und deshalb, wenn wir als Regel sagen, dass die Häufigkeit und Intensität des Autismus-Symptoms über das hinausgehen, was wir angesichts des Entwicklungsstandes der Person erwarten würden. Also wenn im jungen Alter, wenn man vielleicht sehr jung ist und aber in einem Entwicklungsstand eines Zweijährigen ist, dann würde man sagen, mit den Händen zu klatschen, ist der normale Entwicklungsstand. Wenn also die Person 15 Jahre ist und auch in die Hände klatscht, dann kann man jetzt sagen, nun ist das ganz normal, entsprechend des Entwicklungsstandes, auf dem sich die Person befindet, oder geht das über das hinaus, was wir angesichts der geistigen Behinderung erwarten bei PMS. Es sieht vielleicht jeweils anderes aus, aber wir wissen, dass vor allem so repetitive Verhaltensweisen auch mit Autismus oder Autismus bedeuten oder ein Zeichen für Autismus sein können. Sensorische Störungen treten bei Patientinnen mit EPNS in mehreren Bereichen auf. Wir haben zum Beispiel vermindertes Schmerzempfinden, also dass die Patienten nicht sofort den Schmerz empfinden, sondern erst nach einer Zeit. Und das kann natürlich Stress bedeuten. Es gibt Probleme oder Störungen bei der Wärmeregulation. Ich glaube, Margret wird später auch darüber noch sprechen. Wir haben auch schon aggressives Verhalten beobachtet und das kann natürlich auch mit den sensorischen Störungen in Verbindung stören. Wenn man zum Beispiel ein komisches Gefühl auf der Haut hat, weil die Kleidung störend ist, und das kann natürlich alles zu aggressiven Verhalten führen. Und dieses aggressive Verhalten muss sich gar nicht zwangsweise auf eine Person konzentrieren, sondern es kann andere Ursprünge haben. Wir wissen zum Beispiel, dass manche Stimmungsschwankungen eben auch mit diesen Aggressionen zu tun haben können. Das muss man immer, sich darüber bewusst sein. Wenn wir jetzt also uns diese Rückschritte anschauen, es gibt verschiedene Rückschritte. Wir haben gesehen Regression. Rückschritte sind definiert als ein anhaltender Verlust von zuvor erworbenen Fähigkeiten. Darum geht es also bei diesen Rückschritten, bei der Regression. Zum Beispiel, wenn der Betroffene auf einmal sein T-Shirt nicht mehr anziehen kann oder seine Socken, obwohl die Person das früher konnte. Und zwar nicht nur ein oder zweimal, sondern wenn dieser Zustand länger anhält. Und beginnt häufig im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter an. Wir verstehen nicht, warum das so ist, aber die Eltern haben die Betreuungspersonen haben so ein bisschen die Aufgabe, das im Auge zu behalten. Es gibt auch Situationen, in der ein Verlust von sprachlichen Fähigkeiten auftritt, dass wir repetitives Verhalten öfter sehen. Und wir wissen, dass manche dieser Rückschritte parallel auftreten zu Stimmungsschwankungen. Also das können bipolare Schwankungen sein oder eben diese Stimmungsschwankungen. Mal geht es dem Betroffenen gut und dann wieder schlecht und dann wieder gut und schlecht. Und diese Stimmungsschwankungen, diese ganzen Rückschritte haben natürlich eine große Auswirkung auf das tägliche Leben der Betroffenen. Und wir sehen auch in der Literatur, dass wir oft diese Verlust dieser sprachlichen und motorischen Fähigkeiten haben. Regressive Episoden treten manchmal zusammen mit einer bipolaren Störung, Stimmungsschwankungen auf, wie ich schon gesagt habe. Und wir müssen uns eben anschauen, was kann man auf die geistige Behinderung zurückführen und was hat was mit den Stimmungsschwankungen zu tun, was könnte Autismus sein, und das muss man sich über einen längeren Zeitraum anschauen. Also Sie müssen sich anschauen, was ist typisch, was kenne ich von meinem Kind und was ist jetzt auf einmal anders, was hat sich geändert. Sie kennen die Routine des Kindes am besten. Also wenn es zum Beispiel die Routine ist, man steht zu einer gewissen Zeit auf, es gibt Frühstück, dann gibt es Aktivitäten, die regelmäßig da stattfinden. Das Kind ist in der Routine drin, fühlt sich wohl in der Routine. Und wenn sich eine Routine hier verändert, dann kann das Verhaltensänderungen mit sich bringen. Es kann aber auch sein, dass vielleicht das Kind jetzt auf einmal sich selbst verletzt. Dann gehen sie vielleicht auch seltener raus, und das hat auch eine Herausforderung oder es hat auch Auswirkungen auf die Routine. Also alles, was sich verändert, kann eben Veränderungen im Verhalten heraus mit sich bringen. Und die Katatonie ist gezeichnet durch Verhaltensstörungen, affektive und motorische Störungen. Dabei handelt es sich. Darum handelt es sich, wenn wir von Katatonie sprechen. Also es gibt drei verschiedene Arten der Katatonie. Es gibt Hyperthermie, es gibt motorische Störungen, und es gibt aber auch eine maligne Form, eine bösartige Katatonie, und die kann sogar eine lebensbedrohliche Situation hervorrufen. Also diese bösartige, maligne Katatonie, die muss auf jeden Fall detektiert werden. Und wir kennen verschiedene Katatonien, die auftreten können, wenn man zum Beispiel umzieht oder wenn eine Person, der man sehr nahe war, auf einmal nicht mehr im Leben ist, oder wenn man eine ganz normale Krankheit hat, eine Infektion zum Beispiel, das können alle Triggermomente sein für eine auftretende Katatonie. Das sind also diese Auslöser. Die verschiedenen Arten von Katatonien sind hier rechts beschrieben. Also es gibt die akinetische Katatonie, das bedeutet, man bewegt sich wenig. Eine excited Katatonie bedeutet, man bewegt sich sehr viel. Eine sozusagen bewegte Katatonie. Und das alles kann auch nur periodisch auftauchen. Das kann also sein, teilweise bewegt sich die Person weniger und dann wieder mehr und dann wieder weniger und dann wieder mehr. Und das kann sich oft wiederholen, und das macht es für Sie und für die Ärzte so schwierig, die Katatonie zu diagnostizieren oder zu sehen, denn die Ärzte sehen die Kinder ja leider immer nur in kurzen Zeiträumen, und deshalb sind Sie als Eltern hier gefragt. Sie kennen Ihre Kinder am besten, Sie können sagen, hat sich was verändert, hat sich das Behalten verändert, wie hat sich das Verhalten verändert. Und eben das, was ich vorher schon gesagt habe, vielleicht können Sie ein kurzes Video machen, das Sie dann dem Arzt zeigen können. Bewegung ist immer schwierig, ein schwieriges Thema. Vor allem bei geistigen Behinderungen ist es schwierig. Ich weiß, Margret wird später darüber auch noch sprechen. Aber diese Phänomene bei der Bewegung, wenn wir Ärzte aus verschiedenen Disziplinen haben, Margrethe ist ja bei geistigen Behinderungen, auf geistige Behinderungen spezialisiert, und Ärzte werden sich oft sagen, naja, das hat mit der geistigen Behinderung zu tun. Wenn Sie also dem Arzt sagen, von Ihren Sorgen erzählen, dann kann es sein, dass der Arzt sagt, naja, das ist vielleicht, weil sie nicht gut geschlafen hat, oder vielleicht bewegt er sich einfach tagsüber zu viel, vielleicht hat er zu viele oder zu wenige Aktivitäten. Es gibt also viele. Sie werden sich also oft mit dem Arzt streiten müssen, in Anführungszeichen. Und deshalb ist es eben sehr gut, diese Videos zu haben. Wenn wir also diese Hypokinetik uns anschauen, da bedeutet, dass das Kind sehr verlangsamt sich bewegt, sich fast nicht bewegt, dass das Kind steif ist, eine sehr steife Körperhaltung einnimmt oder nach vorne gebeugt geht, also als ob das Kind Schmerzen hat, auch wenn es in Wirklichkeit keine Schmerzen hat. Und die hyperkinetische Bewegungsform ist eben genau das Gegenteil. Das sieht aus wie ein Aufmerksamkeitsdefizit zum Beispiel. Und das kann sein, dass wenn man diese Ausprägung sieht, dann werden können Medikationen verschrieben werden. Wir haben auch Zittern, Tremore, also dass eine Hand ständig zittert oder ein Fuß ständig zittert, und körperliche Erregung. Das ist also alles diese hyperkinetische Ausprägung. Jetzt schauen wir diese erregte oder hyperkinetische Katatonie genauer an. Viele Ärzte haben noch nie davon gehört oder das gesehen, und deshalb kann es sehr schwer sein, das auch von einer schweren Manie zu unterscheiden. Das ist also eine psychiatrische Verhaltensauffälligkeit. Wir haben eine Unruhe, ein Herumrennen, herumschreien. Das kann also, dass sich das Kind sehr viel bewegt und das auf eine geistige Behinderung fälschlicherweise zurückgeführt wird. Und das macht es natürlich noch schwieriger, wenn wir einen Auslöser, eine Triggersituation haben. Wir sehen Unruhe herumlaufen, wir sehen so ein widerspenstiges Verhalten, dass das Kind auf einmal nicht mehr das tun möchte, was sie es bitten zu fragen. Wir haben ein verwaschenes Sprechen, dann Probleme mit der Speichelbildung, dass sie vielleicht zu viel Speichelbildung, dass der Speichel aus dem Mund läuft, dass sie die Nahrung nicht im Mund behalten können, dass sie Probleme beim Kauen haben oder das Essen gar nicht annehmen. Es kann eine Körperstarre gehen oder auch eine psychische Starre. Also zum Beispiel, dass sie zum Kind sagen, setz dich hin, und das Kind will einfach nicht hinsitzen und sich eben widerspenstig verhält. Wir haben diese Ekolilie, dass Dinge ständig wiederholt werden, was sie sagen. Das kann sein, dass das Kind wiederholt, was sie sagen oder was das Kind sagt. Dann kurz häufige Aufsuchen der Toilette und unproduktives Aufsuchen der Toilette. Es gibt auch Personen, die Probleme auch beim Urinieren haben. Dann dieses Tremor, was ich schon angesprochen habe, das Zittern. Dann haben wir auch oft Flushing, also rote Flecken auf der Brust. Ich meine, ich bin jetzt hier rot, weil ich so nervös bin, vor Ihnen zu sprechen. Aber es gibt ja auch diese Fleckenbildung, und Sie haben das vielleicht auch schon gesehen, und das kann auch so violette Flecken an den Händen sein. Und das ist eben auch ein Zeichen für solch eine hyperkinetische Katatonie, und das muss auch untersucht, sollte auch unbedingt untersucht werden. Und leider kann das auch psychotische Symptome beinhalten, die auch sehr schwierig sind auszumachen. Das kann sein, wenn das Kind anfängt zu schreien zum Beispiel. Und deshalb ist das wirklich sehr schwierig, diese Katatonie wirklich zu diagnostizieren, zu identifizieren. Das macht es schwierig. Wenn also diese hyperkinetische Katatonie identifiziert wird, dann muss sie auch dringend behandelt werden. Und wir wissen, dass es das Wichtigste ist, die Trigger, die Auslöser zu behandeln, die die Katatonie verursacht haben. Also hat sich irgendwas geändert? Gibt es vielleicht eine Verstopfung bei Ihrem Kind? Welche körperlichen Probleme gibt es, die neu aufgetreten sind und diese Katatonie heraus getriggert haben könnten? Wenn also wir haben schon gehört, dass in der amerikanischen Echo-Gruppe, da gab es einen jungen Mann, der so viel herumsprang, dass er in einer Woche 20 Kilogramm an Gewicht verloren hat. Und das ist natürlich sehr schlimm. Und das sind alles Komplikationen, die auftreten können. Und wenn wir solche Veränderungen aufsehen, dann müssen wir aktiv werden. Wenn wir Veränderungen im Verhalten sehen, dann werden oft Antipsychotika verschrieben. Und wir wissen, dass bei diesem Syndrom Antipsychotika die Katatonie sogar hervorrufen können. Und deshalb müssen unbedingt die Antipsychotika abgesetzt werden, auch wenn die fälschlicherweise im Voraus oft verschrieben wurden. Auch Benzodiazepine werden oft verwendet, oft in einer viel zu hohen Dosis. Also in der Richtlinie wird das auch alles gut beschrieben, welche Auswirkungen Benzodiazepine haben. Auch in der amerikanischen Richtlinie oder Leitlinie wird das beschrieben. Lorazepam wird oft verschrieben. Auch da muss man ein Auge drauf haben. Man muss sich damit befassen. Man muss sich mit der Dosierung der Medikamente befassen. Oft ist es besser, wenn man es dreimal am Tag, auf drei Portionen am Tag, auf drei Dosierungen pro Tag verteilt. Normalerweise hat das einen gleich sichtbaren Effekt, und die Situation wird sich sofort verbessern, und das sollte auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden, also oft auch länger als die Ärzte das verschrieben haben. Also bei der Behandlung geht es auch um ECT, das ist eine Therapie, bei der eine epileptische Konvulsion hervorgerufen wird. Das ist die Benzodiazepine Elektrokonvulsationstherapie. Da geht es darum, dass ein, zwei oder dreimal nicht genug ist, diese Trigger. Man muss wirklich das über eine längere Zeit machen, dieses EKT oder ECT. Also zwei, dreimal pro Woche sollte es solch eine Session geben, bei der man das praktisch das Gehirn elektrisch auf Null zurücksetzt, wenn man das so sagen kann. Also ein Reset sozusagen. Und wir brauchen eine umfassende Diagnoseformulierung. Wir sehen, es gibt über die Zeit Veränderungen, wenn das Kind älter wird und man sieht in verschiedenen Phasen des Lebens verändern sich Dinge. Also in der Guideline ist diese Empfehlung auch, also in der Guideline heißt es, wenn man über die Zeit hinweg diagnostiziert oder überwacht, dann kann man natürlich auch die Diagnose neu stellen. Und das kann wichtig sein, dass die Diagnose nicht so hingenommen wird, sondern vielleicht über die Zeit eine neue Diagnose gestellt werden kann. Dann genauere. Und das bedeutet eben auch, dass wir eine regelmäßige körperliche Untersuchung über sich brauchen. Wir brauchen regelmäßige körperliche Untersuchungen, dass die Zähne in Ordnung sind, dass die Haut in Ordnung ist. Und man sollte das alles im Auge behalten, bevor psychiatrische Störungen auftreten. Und für die Eltern ist es eben wichtig, wie ich schon oft gesagt habe, sie müssen in der Lage sein, Veränderungen an ihrem Kind zu sehen. Und wir wissen, dass psychische Gesundheit, Entwicklung und Verhalten nicht zwangsweise Auswirkungen auf den Einzelnen oder nicht nur Auswirkungen auf den Einzelnen haben. Sie haben Auswirkungen auf die Eltern, auf die Wohnsituation, auf die Geschwister. Und wir wissen von der Untersuchung, die wir durchgeführt haben, dass der elterliche Stress, die Stresssituation, die Eltern haben, vor allem in Bezug auf die Zukunft ist. Die Eltern fragen sich, wer wird sich um mein Kind kümmern, wenn ich es nicht mehr kann? Und das ist eine ständige Stresssituation, der sich alle Eltern ausgesetzt sehen. Und als Kind müssen sie unbedingt verstehen, dass es sich eine Diskrepanz zwischen dem Entwicklungsstand und dem chronologischen Alter diese Diskrepanz geben kann. Vielleicht ist Ihr Kind 20 Jahre, aber es befindet sich auf einem Entwicklungsstand von 2 Jahren und vielleicht hilft Ihnen das auch besser zu verstehen, wie sich Ihr Kind verhält. Also ein Kind hat ein gewisses Alter, verhält sich aber wie ein jüngeres. Verstehen Sie, dass das ganz normal ist? Was ich nochmal herausarbeiten möchte, ist, dass es wichtig ist, dass es eine Baseline gibt in verschiedenen Altersgruppen und jedes Alter hat eine verschiedene Baseline und das kann sich über die Zeit ändern und Dinge, die als psychiatrische Symptome angesehen werden können, auch einfach Teil dieser Baseline, des normalen Verhaltens sein. Sie müssen das mit der Zeit immer wieder verifizieren, Sie müssen das updaten, Sie müssen die Diagnostik immer updaten und es ist ganz normal, dass Sie als Eltern sich Stress ausgesetzt fühlen und fragen Sie einfach nach Hilfe, scheuen Sie sich nicht, jemand in Ihrem Netzwerk um Hilfe zu bitten, es geht auch um Ihr Wohlbefinden, wenn es Ihnen nicht gut geht, dann wird es noch schwieriger sein, die Sorge für Ihr Kind zu organisieren und deshalb schauen Sie auch nach.
So, thank you very much, Inge. This was a very interesting presentation, and I think she was able to show you very well that these symptoms are very complicated. Also ich möchte jetzt etwas über die ECO-Gruppe sprechen. Vielleicht können wir das hier hinzufügen, wenn. So we're talking about the ECO group. So if you have complicated issues with regard to the behavior, then you can turn to the ECHO group, and we would like to add the information of the ECHO group. Also das Problem ist, dass die Eltern die ECHO-Gruppe nicht kontaktieren können, nur der Arzt kann das. Und da können Sie ein Formular ausfüllen und der Arzt, stellt dann die klinischen Probleme vor. Normalerweise montagabends, hier gibt es dann eine Diskussion, hier gibt es dann auch ein Rat, der dann an dem Arzt ausgesprochen wird. Und das Ganze muss auf Englisch sein. So we have decided, I talked to Margaret Wallinger, And we said we would listen to Margaret's presentation first, and then you have the possibility to ask questions later on. So this year,